Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und so feiert man in Dresden den Sieg der Hildesheim Invaders. Und damit herzlich willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Heute wieder hier für euch an den Mikrofonen zu Hause bei sich, jeder zur selber Zeit. Was? Der Erik, Grüße.
Ja, gut los. Grüße. Und der Markus am anderen Ende. Hallo. Ja, Leute da draußen an den Empfangsgeräten. Ich fasse wie immer erstmal kurz zusammen, was heute auf euch wartet. Wir haben heute natürlich ein paar News. Und direkt werden wir dann in das Recap gegen die Straubing Spiders auf das Spiel eingehen, auf unser Viertelfinale. Und dann haben wir noch zwei Interviewgäste und mit dem letzterem Gast werden wir dann noch ein bisschen uns die Hildesheim Invaders an sich ein bisschen angucken. Und weil das ja ziemlich viel ist, haben wir ja Kapitelmarken. Denk mal dran, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie schon mal gemacht habe. Ich wollte nochmal einen Freund von mir, dem Annie, danken, der mich damals auf die Idee brachte, Kapitelmarken in den Podcast einzufügen. Da könnt ihr nämlich bei eurem Podcatcher, wo ihr das hört, könnt ihr draufklicken. Da führe ich immer aus, ja, Interview mit dem, Interview mit dem. Da könnt ihr quasi vor und zurück spulen, so wie ihr das möchte, oder springen, so wie ihr das möchte. Aber richtige Fans, die hören natürlich alles komplett an, ne? So ist es.
Und ich verstehe das auch, wenn ihr uns nie länger zuhören wollt als nötig und nur den Gästen zuhören wollt. Ich kann das nachvollziehen.
Ich sollte vielleicht so ein Kapitelmarke Ente, dass die einfach direkt dorthin springen.
Ja, genau, das wäre auch, oder Ente. Halt, stopp. Ja, zurück zum Thema.
Das war sehr cringe, Markus.
Wir wollten über News reden. Jetzt lass das ja drinne.
Gottes Willen.
Ey. Ich wollte schon immer mal richtig albern sein vor dem Mikrofon.
Noch schlimmer.
Was gibt's an News? Irgendwie nicht mehr ganz so viel. Wir haben schon wieder einen Abgang zu vermelden. Unser neuer Returner, McGarrett Kings Jr., der hat leider schon wieder die Heimreise antreten müssen nach Amerika. Aus gesundheitlichen Gründen ist er tatsächlich nur für ein Spiel Teil des Teams gewesen.
Ja, das hat sich der Verein und wahrscheinlich auch er selber etwas anders vorgestellt, aber ja, Gesundheit geht vor, da ist er wieder nach Hause. Nützt ja nichts.
Zu dem guten Gesundheitssystem nach Amerika.
Ja, wie auch immer. Es gibt alle nur Teams sind im Halbfinale. Das gab es so auch noch nie.
Also zumindest seit der Aufzeichnung der Stats 2007. Ich habe mich mal ein bisschen durchgeklickt.
Ja, Markus ist in den GFL-Keller gegangen mit Fackel und hat sich die Schriftrollen da angeguckt.
Richtig, in einem Land vor unserer Zeit war ich, kann man fast so sagen. Hall ist seit 2013 das erste Mal im Viertelfinale rausgeflogen. Und ansonsten, überraschenderweise hat Potsdam 84-20 gegen Allgäu gewonnen.
Weißt du, wer noch geflogen ist in einem Land vor unserer Zeit? Petri.
Petri, das erinnert mich an unseren kommenden Gast, Peter. Ja, es wird wild heute. Ihr merkt schon, es ist Zeit für Albernheiten. Wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, Hall hat gegen Hildesheim verloren, 28-31. Und am Sonntag spielte noch Braunschweig gegen Ravensburg und da hat Braunschweig 14-45 gewonnen und somit alle vier Nordteams im Halbfinale. Finde ich persönlich ziemlich großartig.
Ich weiß auch gar nicht, ob man sagen kann, dass alle Favoriten gewonnen haben, weil bei Hildesheim und Schwäbisch Hall habe ich mich eigentlich ehrlich gesagt sehr schwer getan, ob des Tippens zum Beispiel, wer da irgendwie die Nase vorne hat. Aber ist ja auch dementsprechend eng ausgegangen, ne, mit 28-31.
Das ist richtig. Ansonsten war am Sonntag auch noch bei uns in Dresden Football. Das Damen-Testspiel hat stattgefunden gegen die Berlin Cobra Ladies. Erik, sei mal die rasende Reporterin, du warst live vor Ort. Wie war's?
Ja, wunderbar war das. Das war ein Wahnsinns-Spieltag, kann man sagen. Das, die Hütte war voll. Also ich sage das dann später noch irgendwie 1000, 1500 Zuschauer. Ich glaube, da bin ich vor Euphorie vor Ort ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber es war sehr viel los. Also die ganze Tribüne da, die gemauerte Tribüne auf der Bernie war voll. Und einiges an den Banden standen noch Leute. Und eigentlich standen die meisten Leute das ganze Spiel über am Grillteam, also ne, am Stand vom Grillteam. Also keine Ahnung, lass das mal 600 Leute, 700. Also echt eine Menge für ein Testspiel, für das erste Spiel der Damenmannschaft. Wahnsinn. Und die wurden, also damit hat auch niemand gerechnet, besonders eben besagtes Grillteam. Ne? Die sind natürlich immer da, ne? Die sind zuverlässig eh und je. Die sind bei jedem Spiel, was da irgendwie auf der Bernie ausgetragen wird, sind die da und beköstigen die Leute. Alles ehrenamtlich und freiwillig. Und die waren zur Halbzeit komplett weg
ausverkauft. Und vor allen Dingen mit dem Gewinn, den die machen, geht das ins Jugendteam. Ne? Also die scheffeln sich dann nicht selber die Taschen voll, sondern alles an den Verein, alles in die Jugend rein. Also wirklich großen Respekt auch mal an der Stelle fürs Grillteam, die dort sehr, sehr viel leisten.
Genau, die wurden auf jeden Fall, die haben vor allen Dingen an dem Tag viel geleistet. Die waren, wie gesagt, ziemlich zeitnah dann komplett ausverkauft. Mit dem Ansturm hat bei dem Spiel niemand gerechnet. Also es war umso geiler, halt so eine coole Atmosphäre. Ja, ja, also die unsere Mädels, die haben ja gegen die Berlin Cobra Ladies gespielt. Ja, das Spiel ging 92-0 aus für Berlin, aber das Ergebnis ist da ja auf jeden Fall zweitrangig. Ich meine, das war ein Testspiel, dann muss man dazu sagen, dass die Mädels sich auch gleich ein Erstligateam zum ersten Test da rausgesucht haben, um
und
mal zu
gucken, sind ja wo sie stehen. Ich glaube, 14 Fahrer deutscher Meister, die Cobra Ladies. Also da hast du dir eine Hausnummer geholt. Ne? Das ist natürlich anständig.
Aber ansonsten, also es war cool. Die haben alle haben alles gegeben. Und ich weiß nicht, das war ein rundum gelungener Spieltag. Das hat echt Spaß gemacht. Und da bin ich mal gespannt, wenn die Mädels dann in den Ligabetrieb einsteigen in naher Zukunft. Und am Ende habe ich mir dann auch, weil ich vor Ort war, dann dachte ich, nutze die Gelegenheit, da habe ich mir auch nochmal zwei der Damen zum Interview geschnappt. So, jetzt habe ich mir hier die Christiane Müller, Head Coach der Damenmannschaft der Dresden Monarchs, zum Interview geholt. Und ja, vor bestimmt, keine Ahnung, 1.500 Leuten oder sowas, war ziemlich voll hier. Habt ihr jetzt hier gespielt gegen die Berlin Cobra Ladies. Hast du damit gerechnet, dass hier so viel Andrang ist?
Geahnt. Ja. Ein bisschen geahnt und das ist auch ein Riesenrespekt für die Spielerinnen. Ich hätte mir das nicht getraut, im ersten Spiel meines Lebens vor so vielen Zuschauern zu spielen. Und die haben trotzdem den Kopf oben behalten, auch als wir merkten, okay, das wird ein harter Tag, das wird eine hohe Niederlage. Das vor so vielen Zuschauern durchzustehen, erhobenen Hauptes und am Ende irgendwie trotzdem mit einem Lachen und fröhlichem Gesicht vom Feld zu kommen, weil man einfach froh ist, Football zu spielen.
Genau, du sagst schon, harter Tag. Also ihr habt jetzt nur für euer erstes Testspiel in der Erstligamannschaft rausgesucht. Bist du trotzdem stolz auf deine Mädels?
Ja, also man hat an manchen Stellen wirklich das schon aufblitzen sehen, was mal möglich ist, aber es fehlt halt noch viel Feinabstimmung. Also dann läufst du die Route nicht über das First Down und dann fängst du ihn halt und es fehlt ein Yard. Oder die Tackles laufen nicht im richtigen Winkel und dann wird es halt von einem erfahrenen Team ausgenutzt und dann brichst du halt Tackles und läufst halt durch eine komplette Defense. Das wurde besser gegen Ende des Spiels. Aber es ist halt, Berlin ist halt schon mehrfacher, ich glaube 14-facher deutscher Meister oder so. Also das war jetzt nicht ein schwacher Gegner. Mhm.
Genau, also ich meine, das macht ja auch immer nichts, wenn wir im allerersten Spiel da Fehler auftauchen. Ansonsten, es geht ja jetzt dieses Jahr dann auch in den Ligabetrieb. Wo steigt ihr da dann ein?
Das steht noch nicht ganz fest, das müssen wir jetzt mit dem Verein nochmal besprechen. Normalerweise sieht das Regelwerk vor, dass du in der zweiten Bundesliga einsteigst, das wäre 9er Tackle. Mhm. Man kann aber mit einem Sonderantrag auch sagen, man möchte direkt in der ersten Bundesliga 11er Tackle spielen. Und wir haben halt so viele Spielerinnen, dass das schon Sinn machen würde. Das müssen wir jetzt einfach mal bereden und am Ende muss der AVD entscheiden, wo er uns eingruppiert.
Okay, ja, dann lassen wir uns überraschen, wie das dann dieses Jahr weitergeht. Wir werden es oft in Social Media Kanälen sehen. Und ja, das soll es gewesen sein. Herzlichen Glückwunsch für den ersten tollen Spieltag. Und ja, weiter so.
Danke.
Okay, jetzt habe ich mir noch eine Spielerin hier geschnappt. Sport 1000 Sasser, Fußballerin, Panther, Kicker, DB, Bianca Schönherr. Ja, wie war das jetzt für dich, das erste Spiel und dann auch vor so einer riesen Kulisse?
Ja, mega. Zuschauer weit über 1000, wie du schon meintest. Einfach Bock gemacht, vor allem das mal zu zeigen, was wir so das Jahr hin gelernt haben. Und ja, wir freuen uns auf die Season 25, also es bockt schon.
Cool. Ja, und jetzt, wie ist denn so der Unterschied zwischen, man ja, trainiert gegen Teamkollegen, ne, die Offense und Defense, die gegeneinander spielt, und man spielt dann gegen, ja, richtige Gegner quasi, die halt auch nie zurückhalten?
Ja, was man sagen muss, Training allein ist ja okay. Man kennt die Offense aber mittlerweile, man weiß, wie sie werfen. Es wird langsam langweilig. Cobras zum Beispiel heute, wir wussten zwar von den Videos, Plays und alles, wie sie so Runs machen, aber nicht direkt wie. Und da konnte man als, vor allem als Defense endlich mal auch mal richtig Power reinbringen und vor allem auch mal ordentliche Tackles machen, die immer so Muschibubu.
Ja genau, man will ja seine Teamkollegen im Training nicht kaputt machen. Ne?
Genau, genau.
Und ja, weiß ich nicht, wie ist so dein allgemeines Fazit? Macht das Bock auf mehr?
Ja, definitiv. Also ich freue mich auf die Season 25, ich freue mich auch auf andere Gegner. Ich freue mich auch auf Erlangen wieder, mit denen hatten wir ja ein bisschen Pre-Season Camp. Und mal schauen, was wird. Würde ich meinen.
Was wird? Was okay, wird? Danke Bianca und ja, viel Spaß dann in der kommenden Saison.
Super, danke.
Und wenn wir jetzt schon einmal interviewtechnisch beim Football gelandet sind und Deep Dive in ein Spiel reingehen, dann wollen wir doch auch mal uns nochmal das Herrenspiel vom letzten Samstag zu Gemüte führen, wie man vor 5.391 Zuschauern mit 35-6 gegen Straubingen gewinnen konnte und somit sich den Halbfinalspot gesichert hat.
Ganz genau, das war auch eine wunderbare Kulisse. Also wirklich, diese Zuschauerzahl ist schon echt nicht schlecht dafür, dass in Dresden, ja, wie gesagt, wir sagen es dann später noch, naja, hört ihr dann, dass da Dynamo noch gespielt hat und trotzdem so viele bei unserem Spiel waren. War eine herrliche Atmosphäre.
Und es war auch, man hat es ja schon frühzeitig gemerkt, also zum einen, Dresden war die ganze Zeit spielbestimmt. Man musste nie irgendwie irgendwelche krassen Trickplays, irgendwelche krassen Special Teams oder was auch immer machen. Also was heißt Special Teams, man musste keine krassen Special Plays irgendwie rauspacken. Es war schöner, einfacher Football, der funktioniert hat, und man hat einfach die ganze Zeit gesehen, dass Dresden hier da Herr im Haus ist, kann man ja so sagen.
Ja, das stimmt. Wir haben auf jeden Fall das Spiel bestimmt. Ich meine, Straubing, die sind noch ein bisschen unterbesetzt angekommen. Die hatten gerade mal 12 Defense-Spieler mit dabei und insgesamt waren sie nur mit 33 Spieler angereist. Ich weiß nicht, was da genau, woran das jetzt genau lag. Auf jeden Fall hast du das dann gemerkt, dass dann im späteren Spielverlauf auch einfach ein bisschen die Luft raus war bei denen.
Ja, weil, also man hat Kamal Cass, dem Running Back, angesehen, der war dann auch zum Ende des vierten Viertels ziemlich frustriert, wenn es halt nie lief, und war halt auch platt. Also da, ja, hat man leider schon gesehen, dass die sich da, ja, vielleicht schon vorher auch der eine oder andere gesagt hat, ach, den Weg dreht schon erst an. Schade, schade.
Ja, wer weiß. Ja, auf jeden Fall, bei uns ist zu sagen, in der ersten Halbzeit als Quarterback ist Brock Doman gestartet. Wir haben es dann nur so ein bisschen offen gelassen in der letzten Folge. Und in der zweiten Halbzeit dann einfach Curry. Also im Prinzip waren einfach beide Starter. Ne? Da wurde das mal ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob das an der Führung lag, aber zur Halbzeit haben wir ja jetzt noch nicht so heftig geführt. Also ich glaube, zur Halbzeit stand es 14-0, meine ich.
Das ist richtig, genau. 14-0 stand es zur Halbzeit. Genau. Und Curry hat sich ja auch, sagen wir mal, etwas ungünstig eingebracht. Ich glaube, gleich im zweiten oder dritten Passversuch hat er ja die Interception geworfen. Aus meinem Empfinden her war es ein bisschen unnötig, die Interception. Dort hätte er vielleicht den Sack nehmen müssen, hat den Defender auf sich zukommen sehen, wollte noch einen Ball loswerden. Und da kam halt so ein Wobble-Pass bei raus, den natürlich der Straubinger Linebacker war es, glaube ich, dann ziemlich leicht pflücken konnte. Ja, sei es drum, es ist nicht spielentscheidend. Aber nichtsdestotrotz, bei einem anderen Gegner hätte die Sache sicherlich anders ausgesehen.
Genau, aber eine komplette Sonntagsausflugsfahrt war das dann am Ende auch nie, weil, wie wir ja auch schon betont hatten beim letzten Mal, dass der Jeremy Conley, wie zu erwarten, wieder super starkes Spiel gemacht hat. Der hat 21 Tackle in dem Spiel alleine gehabt und einen halben Sack und anderthalb Tackle for Loss.
Ja. Der hat abgeliefert auf jeden Fall. Das
der hat abgeliefert.
Auch, na, aber auch generell, es war ja nie alles, nie trotzdem schlecht, was Straubing gemacht hat. Ne? Kamal Kess zum Beispiel, der ist insgesamt für fast 170 Yards unterwegs gewesen.
Ja, der war krass. Der ist ja Running Back, ne?
Richtig. Aber
und ich glaube, der hat 100 Receiving Yard oder sowas gemacht.
Ja.
Der Wahnsinn.
Straubing hätte auch, ich würde mal behaupten, 6 Punkte mehr haben können, hätten sie mal aus aussichtsreichen Positionen Field Goal probiert. Aber die hatten halt auch keinen Kicker mit. Das heißt, die haben dann öfters mal zu ungünstigen Zeiten einen vierten Versuch spielen müssen und auch teilweise vierten und lang und haben es halt leider nicht geschafft. Von daher, ja, war das jetzt nie ganz so vorteilhaft.
Bei uns war unsere Defense, die war auch super aggressiv in dem Spiel gewesen. Also die haben auf jeden Fall Playoff-Football gezeigt. Gab es insgesamt 3 Sacks, 11 Tackle for Loss und sogar eine Interception. Es wäre auch fast sogar noch zu einer zweiten Interception geworden. Also die haben auch heftig abgeliefert.
Ja, Logan Mobilini war das, glaube ich, mit der Interception. Und ja, die erste hat er ja aufs Pad gekriegt. Da hat er sich selber so sehr geärgert, dass er die nie festhalten konnte. Dann am Ende weiter stand er. Also der Quarterback von Straubing einfach komplett auf der falschen Seite des Playbooks. Logan Mobilini stand komplett alleine, kriegt den Ball aufs Pad und hätte nur noch zufassen müssen.
Ja, ärgerlich. Und er hat auch sich noch einen Quarterback-Sack, hat er sich auch noch geschnappt, der Logan. Und dann ging noch jeweils ein halber an Lamont McDougal und Yannick Starnke und Jonas Schultes konnte noch einen Sack abstauben.
Ja, Jonas Schultes, der Sack war stark. Der hat dort komplett, ich weiß nicht, ob es ein Blitz war oder ob er sein Defender eiskalt verladen hat, sein O-Liner dort komplett verladen hat, aber der war stark, der war einfach komplett frei durchgeflogen. Ansonsten, ja, ich sag's jetzt, glaube ich, im dritten Spiel hintereinander, Yassan wieder mit Superläufen, aber er kann sich einfach nicht belohnen. Es hat mich wieder so geärgert, dass der sich dort übers Feld wühlt und ackert, und aber einfach nie in die Endzone kommt. Jedes Mal dann kurz davor gestoppt wird und dann kommen sie einfach nie rein und entweder muss es dann einen Wurf lösen oder Nico läuft das Ding halt rein. Da ist ein bisschen der Wurm drin dieses Jahr.
Ja, wenn du ihn jetzt fragen würdest, würde er wahrscheinlich sagen, dass das für ihn überhaupt nie wichtig ist und fürs Team der Sieg am wichtigsten ist und so weiter. Aber natürlich ist es schade, wenn er sich da...
Ja, ich würde es ihm einfach gönnen.
Das, ja, der hatte auf jeden Fall ein gutes Spiel. Aber auch Nico, der hatte über 100 Rushing Yards gehabt und 2 Touchdowns konnte er eben dann verwandeln. Zwei, glaube ich, per Rush und einen Touchdown hat er gefangen sogar. Und auch Ricky Smalling hatte wieder ein Wahnsinnsspiel gehabt mit 154 Receiving Yards und einem Touchdown. Sein längster Pass, also gefangener Pass, war 41 Yards lang. Der hatte ein starkes Spiel.
Und wen man auch wirklich mal lobend hervorheben muss, ne, Florian Finke, wieder Mr. 100%, hat alle seine PATs verwandelt. Mhm. Ansonsten Field Goal musste er ja diesmal nie machen. Aber was mir dann auch so aufgefallen ist, Florian ist unser zweitbester Scorer dieses Jahr. Mit 80 Punkten insgesamt ist er Nummer 2 hinter Nico, der uns 96 Punkte geschenkt hat.
Also, stark. Na, häufig sind ja die Kicker irgendwie die mit den meisten Punkten. So. Weil die stimmt. Ja immer involviert sind, wenn Punkte fallen. In der Regel zumindest. Ja, und unsere beiden Quarterbacks, also in der ersten Halbzeit, wie gesagt, spielte Brock, der hat eine super gute Effizienz an den Tag gelegt. Er hat bei 11 versuchten Pässen sind 10 an den Mann gekommen, über 106 Yard. Und selber konnte zu Fuß einen Touchdown verwandeln. Und dann in der zweiten Halbzeit, Corey, der hat mit 10 von 17 Pässen und über 140 Yard erworfen, 2 Touchdowns und ja eben die besagte Interception. Also eigentlich stabile Spiele von unseren Quarterbacks, muss man sagen.
Das ist korrekt. Und am Ende gab es ja, wie ihr schon ganz am Anfang gehört habt, eben gleich nochmal Grund zu jubeln. Wir sind ja dann alle hoffentlich noch, auch ihr hoffentlich, noch ein bisschen im Stadion geblieben und habt dank Alex, der mitten auf dem Feld stand und das ferne Spiel in Hall für uns live kommentiert hat.
Auf dem Handy sich das angeguckt. Ja, hatte genau, noch das Mikrofon in der Hand.
Richtig. Und wir haben dann alle noch zusammen dem Spiel in Hall und gegen Hildesheim mitgefiebert. Und so kam es dazu, dass wir am Wochenende endlich mal wieder ein Halbfinale daheim haben. Wie sagt man auf Sächsisch? Daheim. Halbfinale daheim.
Soll es zum Halbfinale daheim sein?
Richtig, das haben wir den Jungs gesagt.
Ja, weil die Biene passt ja auf die Kinder auf. Aber das ist auch wieder was anderes. Nee, also, aber ja, endlich mal kein Hallfinale, wie wir es ja letzte Saison genannt hatten. Ja, wie gesagt, starkes, enges Spiel, was bis zur letzten Sekunde knapp geblieben ist. Wir haben ja zweimal gejubelt, weil irgendwie wirkt es schon so, als wäre es durch in Schwäbisch Hall, aber da gab es dann irgendwie noch eine Flagge und dann hat man halt einfach nochmal gejubelt.
Richtig. Und jetzt bleibt noch zu sagen, wir essen zeitig.
Mm. Ja. Gut, jetzt Markus.
Das reicht für heute. Machen wir noch eine MVP-Wahl hier, das muss ja sein. Das ist gar nicht so einfach. Es war irgendwie alles schön, alles schick. Es gab tatsächlich meiner Meinung nach irgendwie nichts zu bemängeln. Logan hätte die zweite Interception fangen können. Der Interception hätte von Trainee sein müssen, das um mal was zu bemängeln. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Mein MVP ist Ricky. Hat ein wunderschönes Spiel gemacht. Sucht jemand anders.
Ja, toll. Da suche ich Nico. Da suche ich mir Nico mit 106 Rushing Yards, 2 Touchdowns. Der macht einfach stabil weiter, womit er immer aufhört. Und der ist einfach eine sehr, sehr, sehr konstante im Team. Kann man das so sagen? Ich meine, er hat fast 100 Punkte diese Saison. Ich meine, das sollte natürlich in das Spiel nicht reinzählen, aber wie auch immer. Nico, so. Und die Eindrücke vom Spiel fangen wir ja nach dem Spiel immer gerne nochmal auf dem Feld ein. Und da hörte an der Stelle Florian Zorniden.
Und jetzt am Ende des Spiels hier mal einen unserer Team-Captains aus der Defense wieder, Florian Zorniden. Warst du schon mal zu Gast, jetzt mal wieder als Spieler, nach Verletzung zurück. Wie war es jetzt so für dich, endlich wieder nach langer Verletzungspause, nicht nur der Spotter zu sein, sondern wieder selber zu spielen?
Ach mega, es ist das erste Heimspiel, wo ich auf dem Feld war, war total geil, wieder vor den Fans auf dem Feld zu stehen, mit den Jungs zusammen zu spielen, alles worauf du hinarbeitest nach so einer Verletzung. Und es war ein Traum und mega schön. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich die Chance bekommen habe und ja, sehr glücklich.
Straubing jetzt schon zweimal gehabt als Testspielgegner, jetzt in einem Pflichtspiel. War das ein anderes Gefühl, weil Straubing ja auch ein bisschen dezimiert hier angereist ist?
Also es war ein anderes Gefühl, weil im Vorbereitungsspiel war der beste Spieler die Nummer 1 nicht dabei. Das heißt, wir wussten, es ist ein anderes Team. Die haben jetzt eine ganze Saison hinter sich, die sind eingespielt, die sind im Rhythmus. Die haben 6 Spiele gewonnen, das heißt, es ist ein gutes Team. Das darf man hier schätzen und ist eben der Faktor, wir haben ein Spiel, wir können nach Hause gehen, wir verlieren. Deshalb ist nochmal ein anderer Druck, der da ist, den wir halt uns selber aufbauen müssen und wo wir uns den Fokus behalten müssen. Von daher, ja, es hat sich anders angefühlt, aber ich glaube, wir haben es am Ende solide gemeistert. Wir hatten ein paar Herausforderungen, die uns gegeben haben auf dem Feld. Am Endeffekt konnten wir uns durchsetzen und sind sehr glücklich und ja, stehen nächste Runde. Freuen uns sehr.
Jetzt zum Schluss haben wir ja alle noch gemeinsam dem Spiel in Hall und Hildesheim gefolgt und mitgefiebert. Hildesheim hat gewonnen. Es kam tatsächlich zu einem Halbfinal-Heimspiel. Deine Worte dazu?
Das letzte Mal, als wir Halbfinal-Heimspiel hatten, war mit dem German Bowl. Also das können wir gerne wieder so machen. Ich hätte auch in Hall wieder gespielt und den Fluch gerne dort nochmal gebrochen. Aber im Endeffekt, ich freue mich natürlich mega, dass wir mit unseren Fans zu Hause nochmal spielen können und den Heimvorteil haben und hoffe, dass wir einfach erfolgreich sind. Und jetzt die Woche werden wir hart daran arbeiten, dass wir Hildesheim schlagen können und dann ins Finale einziehen. Und
dann hoffen wir, dass die Hütte hier wieder brennt. Dann alles Beste fürs Halbfinale und wir sehen uns in Essen.
Dankeschön.
Und damit wir jetzt nochmal das ganze Revue passieren lassen können und auch ein bisschen uns schon mal aufs nächste Spiel einstimmen können, hatten wir uns gedacht, wir reden nochmal wieder mit einem Spieler aus unserer Defense. Nachdem letzte Woche die Offense zu Wort kam, darf heute Robert Koscherek, Linebacker seines Zeichens, mit uns reden.
Und da haben wir uns heute hier unsere Nummer 44 zum Interview geschnappt, und zwar Robert Koscherek. Hallo Robert, grüß dich.
Hallöchen in die Runde. Hallo, Monarchs Nation.
Schön, dass es geklappt hat, Robert, dass du vor allen Dingen wieder sprachbereit bist nach dem letzten Wochenende.
Ja, also war eine gute Feier, aber ich denke, mittlerweile sollte man wieder im Fokus sein und auch unsere Stimme wiedergefunden haben.
Seid ihr denn irgendwie abends ausgegangen oder habt ihr im Stadion dann noch gefeiert?
Es gab dann am Ende des Tages im Stadion noch in der VIP-Loge noch eine kleine Festlichkeit, sagen wir es mal so. Unsere VIPs beziehungsweise die Awards wurden noch verliehen, wurden noch ein paar Leute ausgezeichnet. Wir haben unsere neuen Spieler, unsere Rookies noch ordentlich ins Team integriert, ordentlich nochmal aus ihrer Rookiesaison verabschiedet. Also hatten noch einen sehr schönen, angenehmen Abend und ich glaube, die ein oder anderen sind dann auch nochmal in die Clubs gezogen, aber dafür bin ich dann zu alt.
Und also da haben die Rookies ihren Gesellenbrief gekriegt, das ist auch schön.
Quasi, ja.
Ja, vielleicht sollten wir auch nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst müssen wir zu viel zensieren, vermute ich fast.
Mehr erzählen wir auch nicht, was das angeht.
Das ist richtig. Ja, bevor wir jetzt aber so richtig reinstarten und dich hier mit Fragen löchern über dein Football-Leben, stell dich doch den Leuten einfach am besten selber mal vor.
Ja, sehr gern. Also ihr beide habt es schon gesagt, mein Name ist Robert Koscherek, Nummer 44 oder Nummer 44. Spiele jetzt mittlerweile seit sehr, sehr vielen Jahren Football, komme selber aus Chemnitz, habe dort auch viele Jahre bei den Chemnitz Crusaders selbst gespielt. Bin jetzt seit mittlerweile 3 Jahren bei den Monarchs mit. Bin sehr, sehr froh, hier zu sein, bin sehr froh, Teil des Teams zu sein und ja, freue mich auch mal hier eingeladen worden zu sein.
Ja, gerne, gerne. Sag mal, verfolgst du dann noch die Chemnitz Crusaders so ein bisschen, was die so machen? Oder ist da dein Fokus komplett in der GFL?
Ja, also ich verfolge trotzdem immer mal noch mit die Spiele. Ein paar alte Freunde sind ja trotzdem noch bei den Crusaders, die dort mitspielen. Und ich verfolge natürlich auch noch den Jugendbereich mit, selber, weil ich da lange Zeit auch gecoacht habe, auch so noch viel mit den Jugendcoaches zu tun habe. Und natürlich rein Interesse halber auch aus Sicht der Landesjugendauswahl, da ich ja da auch noch als Coach unterwegs bin, dass man da die Nähe zu den Vereinen behält.
Ich glaube, wir haben hier selten Spieler, die nie irgendwie noch Coaches nebenbei sind. Das ist sehr löblich.
Man gibt sein Bestes. Man will ja auch immer up-to-date bleiben.
Also kurz das zu vervollständigen. Chemnitz Crusaders spielen in der Oberliga. Und ich glaube, die sind Dritter. Ja, genau, die sind Dritter geworden diese Saison. Die sind jetzt schon durch mit der Saison.
Genau, die hatten jetzt am Wochenende, wo wir unser Viertelfinalspiel hatten, hatten sie, ich glaube, 30-Jahr-Feier und das Abschlussspiel der Saison. Ja, haben eine gute Saison hingelegt und ja, ich denke, nächstes Jahr wird es da mit Blick Richtung Aufstieg, denke ich, nochmal angegriffen werden. Aber ich drücke den Jungs die Daumen.
By the way, auch unsere M2 ist dort mit in der Liga und sie sind als Zweiter haben die da abgeschlossen, hinter Erfurt.
Ja, war ein knappes Spiel.
Weil du ja gerade schon ansprachst, ne? Du coachst ja auch so nebenbei noch. Wie ist es so für dich als Coach? Gibt es ja sicherlich immer mal so die Momente, oh, die kriegen es einfach nie hin. Ich habe denen das 100-mal erklärt und die kriegen es immer noch nie hin. Und dann denkst du so an dein, als dich an Spieler, wo Martin Schmidt vor dir steht und sagt, ihr kriegt es einfach nie hin, ich habe es euch 100-mal erklärt. Kannst du dich da so auch in die Coaches-Situation reinversetzen, in Sicht von Martin Schmidt, wo du denkst, das war dumm von mir?
Zu 100%. Also ich habe selber ja auch mit Schmidti schon gecoacht bei der Landesauswahl. Da standen wir Seite an Seite als Coaches nebeneinander und jetzt ist es mein Coach. Also ich kann da voll und ganz nachvollziehen, wenn er da manchmal ja so reagiert, wie es eben in der Situation halt notwendig ist. Und demzufolge weiß ich, wie man da als Coach ist. Und ich weiß aber eben auch, wie es einem als Spieler geht noch. Das ist ganz gut.
Ja, das ist cool, da kannst du bestimmt ein bisschen was mit lernen von deinem Coach, der dann, ja, wie du sagst, eben, wenn ihr dann zusammen an der Sideline steht und er hat ja auch den pädagogischen Hintergrund, er ist ja Lehrer, ja. Also er ist Kummer gewöhnt quasi, kann man sagen.
Ja. In deiner Vita, die du uns hier vorab geschickt hast, steht ja auch drinnen, dass du mal als Running Back und Tight End angefangen hast und dann kaum, dass du im Männerbereich warst, als Linebacker gewechselt hast, wie kam es dazu?
Naja, im Jugendbereich spielt ja jeder erstmal alles, also vor allen Dingen in den kleineren Ligen oder in den kleineren Vereinen und als ich im Männerbereich gewechselt bin, war das eigentlich so, ich habe in der Jugend hauptsächlich Running Back gespielt, bei den Männern gab es dann die Tight End Position, ich habe immer gerne auch Bälle gefangen und das hat aber irgendwie nicht so 100% zu mir gefruchtet und zu mir gepasst und gab so den ein oder anderen Spieler, der dann gesagt hat, hier, du wirst jetzt Linebacker, kommst mit drüber auf die dunkle Seite der Macht und ja, da hat es dann gefruchtet und das war auch tatsächlich die allererste Position, die ich in meinem ersten Training, in meinem Probetraining damals bei den Chemnitz Wallets auch gespielt habe und für mich entschieden habe, das ist der Sport, den ich weitermachen will.
Ja, böse Zungen behaupten ja gerne, ne, wenn er Bälle fangen könnte, wäre er Wide Receiver geworden. Habe ich mal so gehört.
Man munkelt, ja.
Und wie kam es dann, dass du ja nach Dresden gewechselt bist? Wie hast du dich beworben? Bist du zum Training gegangen oder wurdest du angeschrieben?
Es gab schon die ein oder andere Situation. Wir hatten in Chemnitz relativ gute Saisons teilweise auch. Und da ist Dresden auch auf mich aufmerksam geworden und hat mich da angesprochen. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Damals habe ich aus beruflichen Gründen leider den Schritt nicht gehen können. Und zu sagen, ich habe die Möglichkeit, nach Dresden zu wechseln, einfach weil ich es zeitlich und arbeitstechnisch nicht hinbekommen hätte. Und als ich dann bei mir allerdings ein Stück was geändert hatte, habe ich so ein bisschen meine Football-Karriere Revue passieren lassen und habe überlegt, was machst du jetzt? Greifst du nochmal an, du bist jetzt gerade 30 geworden, versuchst nochmal auf der höchsten Liga zu spielen oder in der höchsten Liga zu spielen oder lässt es einfach ausklingen? Und ich habe dann gesagt, ich war schon immer ehrgeiziger Typ, habe daraufhin damals noch Ulz als Coach angeschrieben, ich hatte noch seinen Kontakt, sind wir ins Gespräch gekommen und da hat er gesagt, komm gern nach Dresden und schauen wir mal, was wird.
Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, muss man ja ehrlich sagen. Und ja. Wie ist es jetzt so, du bist jetzt in deine Rolle immer mehr reingewachsen, bekommst mehr Spielzeit. Ist das so, bist du damit zufrieden mit deiner Rolle in Dresden oder willst du da so auch aus eigenem Ehrgeiz heraus schon sagen, nee, ich will dort schon noch immer weiter vor, immer mehr Druck erzeugen, auch auf die jetzt noch nominellen Starter?
Sowohl als auch. Also auf der einen Seite, ich liebe diesen Sport und ich will natürlich spielen, ne? Also egal welche Situation. Ich freue mich, in jedem Special Team dabei zu sein. Ich freue mich, wenn ich Defense Snaps bekomme. Die Saison, letzte Saison und auch in meiner ersten Saison war ich auch schon als Starter mit unterwegs. Also ich will auf jeden Fall aufs Feld, ich will spielen. Das wissen die Coaches, das wissen auch meine Teamkollegen. Und ich bin aber auch so jemand, dass ich sage, ich versuche das Bestmögliche fürs Team. Und wenn in der Situation einfach mir der Snap oder die paar Snaps zwar, ja, meine eigene, ja, wie soll ich sagen, also für mich was bringen an sich, ne, dass ich sage, okay, ich krieg Spielzeit, ist aber vielleicht für das komplette Team besser ist, dass jemand anderes gerade spielt oder vielleicht auch im Spiel bleibt, einfach um im Flow zu bleiben, dann akzeptiere ich auch das, weil ich sage, es ist ein Mannschaftssport, kein Egoistensport und da gehört es einfach dabei oder mit dazu. Ja, und deswegen versuche ich, meine Rolle bestmöglich auszufüllen und ich denke, bisher habe ich das auch ganz gut hingekriegt.
Du sagtest gerade, ja, also hast Teamkameraden angesprochen. Hast du den Anschein, dass du ja dicke Buddies bist mit Georg Helbing und Erik Seidel? Hilft das irgendwie auf dem Spielfeld, wenn man da irgendwie statt nur Teamkameraden auch Freunde hat oder ja, spielt das keine Rolle?
Man sagt immer so schön, Football is Family. Und das ist einfach auf dem Feld, an der Sideline, das ist überall so. Und sehe ja nicht nur Erik und Georg, mit denen ich gut bin. Chris Noack aus Cottbus, wir sind seit Tag 1, er ist ja zur gleichen Zeit zu den Monarchs gewechselt wie ich. Sind wir echt gut miteinander. Auch alle anderen aus der Linebacker-Gruppe, also da will ich wirklich keinen ausschließen. Und allgemein das komplette Team ist einfach wirklich eine sehr, sehr gute, funktionierende Einheit. Und das hilft auf jeden Fall, weil man sich einfach besser versteht und vertraut und auch weiß, wie der andere tickt. Und das nicht nur auf dem Feld oder auch neben Feld eben.
Und denkst du da auch in dieser ominösen Benjamin-Blümchen-Torte-Wette mit drin zwischen Georg und Erik oder ist das außen vor?
Ja, das ist nur von den beiden mit.
Das ist okay, sonst wären sie ja noch überhäuft mit Torten hin und her gereiche.
Ich speise vielleicht mal mit rein, aber ansonsten auch nicht.
Aber erstmal muss jemand von denen einen Touchdown machen. Sonst wird das nichts. Vielleicht ist es auch besser so, dass da noch nie viel gekommen ist, nicht, dass die sich die ganze Saison Torten reinschieben und die dann nicht mehr spielen können.
Ja, Georg hat es ja, glaube ich, letzte Saison war das, glaube ich, im Testspiel, wo er die Chance gehabt hätte, aber dann sich doch dafür entschieden hat, nochmal zu stolpern.
Sich lang zu legen.
Ne? Ja, und dann doch lieber hat er festgestellt, nee, das mach ich nicht. Nee, alles gut. Jetzt steht ja Hildesheim im Halbfinale, im Heim-Halbfinale, muss man ja schon mal extra betonen, vor der Tür. Dieses Jahr habt ihr sie ja schon mal relativ deutlich mit 45-16 geschlagen. Siehst du das jetzt persönlich als Vorteil oder ist das eher, ja, das ist Vergangenheit und Hildesheim ist jetzt ein anderes Team?
Es ist Vergangenheit. Also Coach sagt es immer wieder, wir sind in einem Einspielsaison mittlerweile. Ne? Also wir haben jetzt wirklich einfach nur ein Spiel. Und im Playoffs ist alles möglich. Das hat, glaube ich, jedes Jahr die NFL-Playoffs haben das bewiesen, die GFL-Playoffs haben es bewiesen. Also immer wieder, wenn man das sieht, in den Playoffs ist einfach alles da. Und demzufolge ist das natürlich irgendwo im Hintergrund mit drin, dass man weiß, okay, wann hat Hildesheim schon mal geschlagen. Nichtsdestotrotz ist es für die, so wie ich es mitbekommen habe, der erste Playoff-Sieg gewesen, jetzt in Schwäbisch Hall in ihrer Saison. Die kommen auf jeden Fall mit Energie zu uns und man sollte da niemanden unterschätzen und ja, jeder Fehler kann da ausgenutzt werden auf beiden Seiten, deswegen Fokus, Hildesheim wird ein guter Gegner und ja, wir haben den Vorteil, dass wir zu Hause spielen können, ich denke, da sind wir stark und dann heißt es eigentlich nur Augen aufs Ziel.
Augen aufs Ziel. Du sprachst gerade Coach an. Wir haben jetzt nur die letzten zwei Jahre einen amerikanischen Coach da gehabt, sehr erfahrene Trainer, College, NFL. Und ja, die Koordinator, die Plays callen, sind ja von hier, ne? Also eben Martin und Robert, beziehungsweise auch Erik Keil. Findest du, also wie ist denn so dein Blick darauf, der Mehrwert jetzt der Head Coaches von Übersee, ist das Bringt das viel neuen Input oder sind die so ein bisschen eher, ist das eher so im Hintergrund? Ja, was kannst du dazu sagen?
Naja, ich sag mal so, ich habe jetzt insgesamt ja 3 Head Coaches bei den Monarchs miterlebt. Einmal Bulls damals noch in meinem ersten Jahr, dann letztes Jahr und dieses Jahr, also letztes Jahr Paul und dieses Jahr Greg. Es ist halt einfach eine andere Welt. Man muss das einfach wirklich so beschreiben. Es ist unglaublich viel Input, die Coaches mitbringen. Ich finde es sehr, sehr cool, dass wir trotzdem das so aufgeteilt haben, dass wir wirklich einen reinen Head Coach haben. Man merkt einfach wirklich, sowohl letztes Jahr bei Paul war das, als auch dieses Jahr bei Craig, die sind halt wirklich bei jedem Spieler. Also die wissen genau, welcher Spieler ist gerade da. Die kennen einen, die unterstützen einen, die bringen einen auch mal, ich sag mal, in einer schwierigen Situation mit guten Worten wieder aufs Feld. Es ist wirklich ein extremer Mehrwert, es ist ein unglaubliches Feedback, was da immer wieder reinkommt, und das Wissen im Hintergrund, das braucht man natürlich gar nicht anzweifeln. Demzufolge, ich bin sehr, sehr froh, ich habe mich letztes Jahr schon extrem gefreut, als es hieß, wir kriegen einen ehemaligen NFL-Coach als Head-Coach, da war ich sehr, sehr aufgeregt. Es war auch, glaube ich, damals ein Jahr, ein Tag oder sogar an meinem Geburtstag, als es announced worden ist. Da habe ich mich auch wirklich sehr, sehr gefreut. Und ja, also für uns ist es auf jeden Fall eine Win-Win-Situation.
Und wie ist Greg Seaman so am Spieltag beziehungsweise im Training? Weil wenn ich ihn so an der Sideline erlebe, er wirkt immer so ultra freundlich. Er ist immer irgendwie am Lächeln. Und ja, das sieht immer so unbeschwert, so locker bei ihm aus. Aber ich glaube, der kann auch anders, oder?
Also ich muss wirklich sagen, er ist wirklich ein unglaublich freundlicher Typ. Also er hat natürlich absoluten Plan und hat natürlich auch genau sein Stiefel, den er zieht, und hat genaue Vorstellungen, wie ein Practice aussehen soll, wie unsere Erwärmung aussieht, wie wir uns bewegen. Also er hat da einfach wirklich eine komplette Vorstellung, und das bringt er uns einfach auch bei. Und ich muss wirklich sagen, es ist einfach überragend, solche erfahrenen Coaches und solche guten Coaches einfach da an der Sideline auch stehen zu haben. Sowohl beim Training als auch natürlich beim Spiel selbst.
Okay, das ist auf jeden Fall interessant und schön zu hören, weil ja, manch einer mag irgendwie vielleicht sich eben denken, ja, jetzt, ja, was wollen wir jetzt hier mit so einem Ami-Coach, der hier dann vielleicht irgendwie eine Halbzeitansprache macht, aber ansonsten machen das alles, den Rest alle die anderen. Aber es ist ja dann wirklich interessant zu hören, dass ihr da auch wirklich einen Mehrwert drin seht.
Oder es soll ja auch Trainer geben, die trotz 50-0-Führung laut fluchend an der Sideline stehen, habe ich mir sagen lassen.
Ja,
hat man gehört.
Wieder.
Schauen wir da mal zurück auf die vergangene Saison. Dieses Jahr in Dresden ist ja eigentlich ziemlich im Großen und Ganzen sehr, sehr positiv verlaufen. So aus deiner Sicht, was ist jetzt so die beste Erinnerung an die vergangene Saison, die du so mitgenommen hast?
Also wenn wir dieses Jahr als vergangene Saison betrachten,
also Regular Season, Entschuldigung.
Genau. Dann ist es natürlich das Eröffnungsspiel im Steierstadion. Also es war überragend. Und konnte ich natürlich dann auch noch einen Pick fangen an dem Tag. Es war mein erster Pick in der GFL. Das werde ich einfach nie vergessen. Es war einfach ein sehr, sehr geiler Moment. Es war ein geiler Sieg, es war ein geiles Spiel, es war eine super Atmosphäre. Und dann halt, wie gesagt, den Pick zu fangen, das ist schon. Ist schon eine Ausnahme.
Habe ich Stadion größer Steierstadion?
Steierstadion fühlt sich mehr wie zu Hause an. Es ist ja auch dieses Jahr meine erste Saison, wo ich im Steierstadion selbst spiele. Ich war ja damals nicht mit dabei, als geschlossen worden ist. Aber es fühlt sich einfach irgendwie surreal an, weil es einfach überragend schönes Stadion ist, aber trotzdem auch mehr wie zu Hause. Klar, es ist das Dynamo-Stadion da, es ist eine ganz andere Welt, ne? Es ist riesengroß, extrem viele Zuschauer, die auch da waren, es ist eine mega Stimmung, aber trotzdem, ich feiere das Steierstadion mehr.
Auf jeden Fall, also ich finde das auch jetzt so als Fansicht, du hast im Habisch-Stadion, das ist ja so sehr geschlossen und mit dem halben Dach so drüber, das schallt, also das gibt nochmal eine andere Akustik dort drin, das wirkt irgendwie voller als es ist. Aber im Steierstadion jetzt, besonders eben bei einem Eröffnungsspiel, das wird jetzt, mal gucken, wie oft wir das noch hinkriegen, aber dass das halt voll war, dass einfach da brauchte kein Schall hin und her gehen, weil es war halt ringsrum alles voll besetzt und du hast halt von allen Seiten was, und das war auch eine ganz besondere Atmosphäre. Aber man muss sich auch noch dran gewöhnen, jetzt auch, wenn man da so als, keine Ahnung, die Ehrenamtlichen da hinter den Kulissen, das ist schon ein ganz schönes Gängegewirr dort hinten. Wenn wir immer kommen, dann kommen wir ja erstmal an eurer Kabine vorbei.
Hören gute Musik.
Hören komischen Hardtech, also wo würde ich es nennen? Ja, das sind die Kaputten aus der D-Line. Müssen dann erstmal irgendwie, keine Ahnung, Etagen hoch und da dann, also wir sind dann immer mit Radio Monax dort im Fecht, in der Fechthalle ansässig. Dort ist die Regie für den Livestream und so. Das ist alles ganz komisch. Dort ist total kalt oben, obwohl draußen 30 Grad sind. Weiß ich nicht. An das Stadion muss man sich noch gewöhnen, aber ich finde es echt schön.
Macht Spaß dort. Ich muss sagen, ich nehme lieber die 10.000 im Steierstadion als die 12.000 im Habichstadion. Mhm. Auch wenn es geil ist, aber ich nehme halt lieber das volle Rund. Mhm.
Ja, also auch letztes Spiel jetzt, ich glaube, da waren wir knapp 6.000, 5.900 oder sowas.
5.000, warte, ich habe es irgendwo hier stehen. 5.139, glaube ich. Nein, 5.391, so rum ist richtig. Oh, was,
okay. Und ja, das, obwohl Dynamo gegen Rostock gespielt hatte und das war voll.
Richtig, Dynamo hat gegen Rostock gespielt. Dann, ich glaube, die Titans haben auch ein Spiel gehabt. Also es war ja wirklich sehr, sehr viel los an dem Tag, was Sport angeht in Dresden. Und wir hatten ein super gefülltes Stadion, über 5.000 Leute, die da waren, und selbst da war einfach eine enorm geile Stimmung. Also vielen Dank da an alle Fans, die da so wirklich Lärm machen, die da wirklich einfach auch Party machen. Und wenn wir mit der Defense auf dem Feld stehen und diese Crowd im Hintergrund haben, diesen Lärmpegel im Hintergrund haben, das ist schon geil.
Ja, kann ich auch was dazu sagen, denn ich habe ja wieder Fieldcam an diesem Wochenende gemacht und für den Livestream da eine der zwei Feldkameras gemacht und bin da zwischen euch dort in der Teamzone rumgewuselt.
Das nächste Mal einfach wegtackeln.
Ja, ich jetzt?
Könnt ihr euch aussuchen, mal gucken, wer es schafft, würde ich ja sagen.
Ich habe so eine Waffe in der Hand. Nee, aber ich hatte am Anfang echt Probleme. Ich habe ja dann auch so eine Funkkopfhörer da auf, um die Regie zu hören, die Anweisung. Also wenn die Defense auf dem Platz war, habe ich einfach nie gehört. Da hieß es hier, Erik, film mal ins Huddle oder so. Und ich habe halt so Erik gehört und so irgendwie, weil es einfach viel zu laut war. Und da musstest du dann ein bisschen improvisieren. Aber das, ja, da sieht man mal, dass das da unten halt wirklich ankommt bei den Spielern und bei allen, die da unterwegs sind. Und das echt einen Unterschied machen kann.
Wie sieht es jetzt eigentlich so für dich aus, Robert? Hast du noch irgendwelche persönlichen Ziele? Jetzt mal ausgenommen, du willst den German Bowl gewinnen, das ist ja logisch, ne? Also GFL Bowl heißt es ja. Gibt es noch so anderweitige persönliche Ziele jetzt für deine Football-Karriere?
Schwierig. Also so ein direktes Ziel, außer natürlich den GFL Bowl, habe ich eigentlich nicht mehr. Ich meine, wie gesagt, es sind jetzt schon viele, viele Jahre, seit 2009, dass ich im Football unterwegs bin. Seit 3 Jahren, wie gesagt, denn jetzt auch in der GFL. Für mich ist es einfach wirklich, ich will noch so viel wie möglich erleben. Ich will noch so viel wie möglich mitnehmen, sowohl selber spielen, als auch noch dazu lernen, weil man einfach wirklich immer wieder extrem viel dazu lernt. Und irgendwann, wenn es dann mal die Zukunft bringt, dann gerne wieder zurück ins Coaching gehen und mal schauen, wie es da oder wo es mich da hinzieht. Aber so direkt ein Ziel, was ich da jetzt hätte, könnte ich jetzt nicht benennen, nein.
Ja, gesund bleiben.
Ja, das ist klar.
Schön regelmäßige Spielzeit abbekommen und
ja. Und ein Pick-Six.
Und viele Pick-Six.
Das geht natürlich immer, das ist ja ganz klar.
Das ist richtig.
Ich darf das nicht mehr sagen, ich jinx, dass das dann nie klappt.
Das hat noch nie funktioniert. Ja, das sind immer deine Wünsche an die Spieler, wenn wir zu unserem Tippspiel kommen, was wir hiermit tun können. Ja, perfekte Überleitung, danke dafür.
Ja. Wahnsinn, Pulitzerpreis.
Ich weiß, der geborene Journalist. Also, bevor wir dich hier rausschmeißen und in deinen Feierabend für heute entlassen, wir machen immer mit unseren Gästen so ein kleines Tippspiel, plus minus, einfach nur das Ergebnis, natürlich hoffentlich zum Guten für uns gerichtet. Und da letzte Woche tatsächlich mal wieder unser Gast, also Brock Doman, gewonnen hat, der nur ein Punkt daneben lag. Respekt.
Das hat er getippt, plus 28, ne?
Genau, plus 28 hat er getippt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Erik, fang du mal an.
Ich mach das kurz und schmerzlos. Wir müssen dem potenziellen Finalgegner zeigen, was wir drauf haben. Und deswegen sage ich plus 50. Und ein Pick 6 von dir. Das habe ich doch gemacht.
Links.
Meine Güte.
Ja, hör mal auf mit dem Understatement hier. Die machen wir weg.
Meinst du, dass Braunschweig so eine Angst dann vor uns hat?
Ich hab, vor allen Dingen habe ich Angst, wenn wir dann den zweiten Gast fragen und wir sagen, was wir getippt haben. Ja. Ob der nicht direkt quittet.
Robert, möchtest du in die Mitte oder willst du noch abwarten, was ich so hier zum Besten gebe?
Ich lasse dich das mal vor.
Das ist nett, danke. Was sagt man so schön? In der Saison waren es knappe plus 30, also 29, plus 29. Wie? Stimmt, plus 29, das hat man jetzt auch. Da der Erik immer meckert, bevor ich zu viel rede, wieder über meinen Ergebnistipp. Ich lasse es aber bei einem plus 18. Ich gehe nicht so hoch rein. Wir heben uns das fürs Finale auf.
Also,
okay. Okay, wir haben auf jeden Fall Bock. Ich weiß, die Offense hat Bock zu scoren. Wir haben Bock zu halten. Plus 31.
Ja, finde ich gut. Ich meine, ihr seid ja auch ein bisschen auf jeden Fall unser Prunkstück dieses Jahr, die Defense. Das kann man anders nie sagen. Wenn es mal irgendwie knapper wurde, dann habt ihr uns immer im Spiel gehalten.
Das ist der Plan.
Ja.
Das hoffen wir. Oder wenn man, wie heute in der Monarchs-Fangruppe gepostet wurde, der Bild-Zeitung glauben wart, seid ihr jetzt die Dresden Titans, die ins Halbfinale eingezogen sind.
Stimmt, also, war das ein Bildartikel?
Ja, das war so ein Kurzartikel in der Bild. Dresden Titans ziehen ins Halbfinale ein und schlagen Straubing mit 35-6.
Ich dachte erst tatsächlich, Mensch, was für ein Zufall, dass die Titans ein Viertelfinale gegen Braunschweig im Basketball hat. Und dann habe ich gesehen, das gleiche Ergebnis, okay, nee, das muss ein Fehler sein.
Ja, das ist eigentlich der geheime Plan. Es wird dann ab der Halbzeit wird getribbelt und Dreier geworfen.
Ja. Oh, da weiß ich nicht, ob wir da gut genug sind, aber ich denke, die ein oder anderen Jungs haben bestimmt auch Basketballerfahrung.
Denke ich mal.
Bin eher gespannt, ob der Football sich so gut dribbeln lässt.
Ja.
Gut, bevor es hier völlig albern wird, wir machen Feierabend für heute mit dir, Robert.
Danke,
dass du da warst. Danke für deine ausführlichen Antworten auf unseren Fragen. Und dann wünschen wir uns natürlich dir und uns ein schönes Spiel und eine erfolgreiche Zeit, dass wir die Saison noch 2 Wochen länger genießen dürfen.
Genau. Ich danke euch für die Einladung. Euch weiterhin alles Gute und wir sehen uns spätestens am Samstag.
Wir sehen uns. Haut's weg.
Mach's gut.
Ciao, ciao.
Und wir haben es euch ja schon versprochen, weil ein Gast zu so einer speziellen Folge und zu so einem speziellen Spiel nicht reicht, wollen wir natürlich auch ordentlichen Ausblick auf das kommende Team geben. Die Hildesheim Invaders sind zu Gast am Samstag. Und da haben wir uns einen Spieler von den Invaders geschnappt, nämlich den Wide Receiver Peter Solf. Hallo Peter.
Hallo, freut mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Und genau, mal schauen, was so wird.
Ja, danke, dass du dir die Zeit auf jeden Fall genommen hast, denn wie wir gerade schon im Off besprochen haben, hast du dann eigentlich noch Training. Also wir versuchen dich so lang wie möglich hier ans Mikrofon zu binden, dass du dich ja nicht so gut vorbereiten kannst. Nee, Spaß, aber du wurdest uns zugespielt vom Verein. Ich weiß nicht, warum sie dich vorgeschickt haben. Vielleicht kannst du halbwegs gut gerade ausreden, auf jeden Fall. Oder es wollte niemand anders, keine Ahnung.
Ja, vielleicht so eine Mischung daraus. Ich durfte schon für das Team schon ein, zwei Interviews geben, die glaube ich, so ganz in Ordnung waren, wo nicht so viel über das Playbook gesprochen wurde. Dementsprechend wurde ich hier nochmal zu euch geschickt, genau.
Das ist jetzt ärgerlich, dann würden wir doch nochmal eine Nachfrage halten, aber vielleicht jemand anderes finden.
Korrekt, vielleicht noch wen, weiß ich nicht, der sich noch besser damit auskennt. Wir Receiver, wir haben ja immer eigentlich einen recht simplen Job und müssen gar nicht alles im Playbook können. Da gibt es definitiv andere Positionen, die da ja, fast jede Position genau kennen müssen, was die Aufgabe pro Play ist.
Aber wir haben ja Glück, wir haben ja einen eurer O-Liner vor der Saison verpflichten können. Vielleicht kennt ihr noch das ein oder andere Play aus eurem Playbook, was uns am kommenden Wochenende zugutekommen kann.
Schauen wir mal. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dir, würde ich sagen. Stell dich einfach mal kurz vor, wo du vorher gespielt hast, beziehungsweise wann du angefangen hast, leg los.
Genau, ja, bei mir ist das, wann ich angefangen habe. Ich bin nämlich seit meiner Karriere, die so 2019 im Jugendbereich gestartet ist, bei den Invaders. Bin eigentlich 2018 schon zum Team gekommen, hatte da so ein bisschen mein Rookie-Jahr, was mir dann 2019 leider den Rookie of the Year Award gekostet hat. Nein, aber das ist eine andere Geschichte. Also war seit 2018 dabei, und bin dann 2020 wegen Corona leider keine Senior Season spielen können und seit 22 im Herrenteam. Ja, bin Wide Receiver, werde jetzt im November 23 Jahre und bin gebürtig auch aus Hildesheim, also genau, ein totales Eigengewächs. Und studiere nebenbei, oder studiere, Football ist ja eigentlich bei uns noch eher nebenbei, studiere Immobilienwirtschaft in Holzminden, das ist hier bei uns in der Nähe. Und ja, jetzt seit 3 Jahren im Herrenteam mit dabei und fühle mich super wohl bei den Invaders, bin da wirklich total angekommen und hoffe, dass ich da noch viele weitere Saisons spielen kann.
Ja, total angekommen, das kann man mit Fug und Recht sagen. Also wenn man jetzt mal, du hast uns ja deine Vita zur Verfügung gestellt, wenn man da mal guckt, im ersten Jahr mit 7 Touchdowns, ne, das war so ein bisschen reinkommen, um dann zu zeigen, dass du das ja mehr als verdoppeln kannst in deinem letzten Jahr, wo ihr ja aufgestiegen seid. 17 Touchdowns, Receiving Leader der GFL 2, ich nehme an, auch wahrscheinlich Receiving Leader im eigenen Team mit den 17 Touchdowns, oder gab es dann noch jemanden, der noch eine Schippe draufgelegt hat? Wahrscheinlich eher nie, ne? Als Receiving Leader.
Dann wäre er in der Liga.
Ja, ja, das ergab überhaupt keinen Sinn, habe ich nach meinem Satz auch gerade selber festgestellt.
Merkst du selber.
Das ist egal. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, bist ja dann auch schon so ein bisschen Leistungsträger im Team. Ne? Jetzt hast du ja auch in Hall wieder den entscheidenden Touchdown gewonnen. Ist das so, wie ist es so für dich, als doch noch recht junger Spieler, so eine Führungsrolle einzunehmen?
Also letztes Jahr war es auch ein bisschen dem geschuldet, dass dann sich unsere beiden Running Backs verletzt haben und wir einfach auch viel mehr aufs Passspiel setzen mussten, was dann so ein bisschen dazu resultiert hat, dass das so erfolgreich war letztes Jahr. Und dieses Jahr bin ich als Receiver natürlich auch Mittelleistungsträger. Ist es nicht ganz so wie im letzten Jahr, weil wir auch wieder viel, viel mehr den Ball, sehr erfolgreich den Ball laufen. Und fühlt sich natürlich super an, gerade als Eigengewächs und eben nicht vielleicht als Import oder auch als bezahlter deutscher Spieler, der das Team und damit in der Regel auch die Stadt gewechselt hat. Also ist auf jeden Fall eine Ehre, ist bei uns ja aber auch kein Einzelfall. Also wir haben ja doch echt viele Jungs, die aus der Jugend hochgekommen sind und eigentlich schon immer Invaders spielen und auch absolute Leistungsträger sind. Also gerade in der Defense, weiß ich nicht, Christian Klötergens und jetzt auch Philipp Dolezahl, der war zwischendurch mal kurz weg, ist jetzt aber wieder mit dabei. Und in der Offense bei uns natürlich auch Matti, der ja auch so ein richtig typisches Eigengewächs ist wie ich. Und der ist dieses Jahr bei uns tatsächlich der Receiving Leader, was die Touchdowns in der regulären Season angeht. Und der ist, wie gesagt, auch ein Eigengewächs und macht auch einen super Job. Also das ist bei uns gar nicht so eine super Einzelheit, eine Seltenheit. Aber natürlich nichtsdestotrotz eine Riesenehre und es freut einen sehr.
Ja, das sieht auch in den Statistiken auf jeden Fall so aus, dass die Touchdowns zum Beispiel auf viele Schultern verteilt werden. Also euer Quarterback, der hat schon selber 9 Stück erlaufen, Nelson Hughes.
Nee, 10.
Und 10 Stück, richtig. 9-mal gefumbled steht hier. und ja, eure Running Backs haben zusammen auch einiges an Touchdowns sammeln können und ja, was übers Passspiel auch viele verschiedene Spieler, und man sieht's halt auch, ihr seid rein von der Score-Statistik, glaube ich, die zweitstärkste Offense natürlich hinter Potsdam, was gemachte Punkte betrifft. Also da kommt ein Offense-Powerhouse auf uns zu.
Genau, also eigentlich im Passspiel, da gibt es ja auch noch ein paar mehr Stationen, aber im Laufspiel, du hast es gesagt, die beiden Running Backs und Nelson, der ja eben auch als Läufer fungieren kann. Also es ist dieses Jahr total breit gefächert und eigentlich so soll es ja auch sein, dass es nicht so einen Superstar gibt, sondern dass eben ja man einfach eine super Teamleistung abliefert, und das ist uns jetzt gerade auch in Schwäbisch Hall, finde ich, wieder gut gelungen. Also dass wirklich das ganze Team abliefert, natürlich auch mit Phasen, die besser und schlechter sind. Aber das zeichnet uns vielleicht auch echt aus dieses Jahr, wie du auch gesagt hast, auch bei den Receiving Ends, dass wir uns da alle, also Stukenbock und Nils Bäumer, das sind ja auch noch da, zwei sehr, sehr wichtige Receiver bei uns, und die Stats von uns allen sehen eigentlich eben sehr, sehr ähnlich aus. Man hat dann, ne, der eine mal ein besseres Spiel, der andere mal hier ein schlechteres oder besseres Spiel, aber das ja, fällt uns intern auch auf und ist auch so gewollt und gefällt uns auch gut.
Wie ist das jetzt aus Teamsicht? Ne? Letztes Jahr hattet ihr ja die Perfect Season, seid aufgestiegen. Dieses Jahr jetzt im Halbfinale, hättet ihr gedacht, dass ihr es direkt so weit schafft?
Nee, also bei uns war natürlich erstmal der Ligaerhalt, das feste Ziel. Ich glaube, damit haben wir alle schon auf jeden Fall gerechnet, das kann man ja so sagen. Und Playoffs war dann eben immer so das Ziel vielleicht. Das sah dann eben natürlich auch, klar, gegen Potsdam ging es ja erstmal ran, aber dann ging es ja ganz gut weiter. Sah dann eben ja auch alles danach aus. Und jetzt, wo man in den Playoffs natürlich ist, will man da natürlich dann auch nicht direkt rausfliegen. Aber die Frage war, ob wir das so erwartet hatten. Also, dass wir in die Playoffs kommen, war vielleicht eine optimistische Erwartung, aber dass man in den Playoffs zumindest dann, dass es jetzt ja auch gegen Schwäbisch Hall ging, dass wir das in Schwäbisch Hall gewinnen, das war, glaube ich, also hat sich, glaube ich, so keiner dann gedacht. Nee.
Ja, also ich muss sagen, für mich war das ja nie ein Münzwurf, also vielleicht war zumindest in meinem Kopf Hall ein Mühe favorisiert, denn ja, es ist, wie gesagt, es ist ja immer schwer zu vergleichen, Nord und Süd. So, man sieht, dass die dort durchmarschiert sind, aber so richtig, ob das ein wirklicher Vergleich ist mit den Playoff-Teams der Nord-Staffel, weiß man dann am Ende auch erst, wenn es soweit ist. Deswegen war das für mich auch schon ja nie so wundernswert, dass ihr das gewinnt. Und es war ja nur auch knapp gewesen. Also war auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe.
Ja, also eigentlich
eine Münzwurfentscheidung.
Genau, die richtige Einschätzung, aber sehr interessant. Also, weil so war es dann doch, ich weiß nicht, mit meinem Vater tausche ich mich immer viel aus. Der hatte das auch so gesehen, weil ihr hattet ja auch die Woche vorher oder zwei Wochen vorher gegen die gespielt, wo sie auch wirklich, ne, jetzt keine Mörderleistung gebracht haben. Also ihr natürlich auch eine sehr gute Leistung gebracht. Aber genau, sind jetzt nicht mit ganz eingezogenen Köpfen dahin gefahren und dachten, wir kriegen jetzt total die Hütte voll. Also, wie du sagst, sie hatten schon die Favoritenrolle, aber eben gar nicht so klar.
Ja, man muss ja auch sagen, Hall hat ja eben die letzten zwei Saisonspiele verloren. Nachdem sie einen Südmeistertitel haben, haben sie nur noch verloren. Hatten dann aber auch eine lange Pause zwischendrin. Hatte schon so ein bisschen die Vermutung, na, dass der ein oder andere da vielleicht auch aus dem Flow gekommen ist. Aber bei euch sah es ja auch die letzten vier Saisonspiele nicht so erfolgreich aus. Ne? Nach der Niederlage gegen uns habt ihr nochmal gegen Potsdam, gegen die Rebels und gegen die Lions am Ende verloren. Wie war das so, die Stimmung im Team jetzt so? Vier Saisonspiele, naja, vierter Platz, dann Hall. Aber ihr habt ja anscheinend ganz gut die Kurve gekriegt dafür.
Genau, also wir haben uns eigentlich von diesen Niederlagen gar nicht so runterziehen lassen. Wir haben eigentlich immer so ein bisschen Spiel für Spiel und gerade nach einer Niederlage natürlich jetzt nächstes Spiel. Nichtsdestotrotz sind natürlich, gerade wenn man dann, weiß ich nicht, vor Braunschweig die letzten drei Spiele verloren hat, ist das, weiß man das und hat das irgendwo im Hinterkopf. Aber eigentlich, denke ich, kriegen wir das ganz gut hin, weil das bei uns, wie gesagt, echt bei den Coaches anfängt und eigentlich sich so durchzieht, dass wir eigentlich immer optimistisch sind, dass wir den Sieg holen. Gegen euch, genau, ging das los. Potsdam ist da natürlich eh immer eine harte Nummer. Das Rabbit-Spiel war ja auch eben sehr, sehr knapp. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Da haben wir dann ja theoretisch noch zweimal gescored hinten raus, die dann beide aberkannt wurden. Einmal wegen Holding und einmal habe ich da auch wieder gescored und wurde als out of bounds gewertet, was rückblickend ein bisschen krass ist, weil es gar nicht mal so knapp an der Auslinie war. Aber auch egal. Also das war dann so ein bisschen eine doofe Niederlage, die dann vielleicht fast mehr an einem nagt, als irgendwie gegen euch war es ja dann ziemlich deutlich und gegen Potsdam auch, dass man einfach auch nicht seine beste Leistung gebracht hat. Gegen Berlin haben wir natürlich auch nicht unsere beste Leistung gebracht, aber irgendwo dann zum Ende hin wäre der Sieg da gewesen, dass man weiß, okay, man ne, hat spielerisch noch die Chance zu gewinnen. Ähnlich war es in Braunschweig. Da war es gut nicht ganz so klar, vielleicht nach hinten raus, aber auch natürlich ein interessantes Spielende. Der Sieg in Schwäbisch Hall war jetzt auf jeden Fall wichtig, dass wir eben wissen, wo unsere Qualitäten liegen, dass die Defense auch eben mal so ein Spiel nach hinten raus wenden kann. Und ich glaube, wir kommen mit einem ganz guten Gefühl. Wissen natürlich, dass wir gegen euch schon mal gespielt haben und dass das nicht unser bestes Spiel war, aber das ist vielleicht auch irgendwo eine Motivation. Hätte man jetzt gegen euch das beste Spiel abgeliefert und ihr hättet eben trotzdem hoch gewonnen, dann hätte man ja nicht mehr so richtig eine Aussicht und so wissen wir, okay, wir können vielleicht noch ein, zwei Fehler berichtigen und dann wird es wieder ein interessantes Spiel.
Und ich meine, am Ende resultierte das ja daraus, die Niederlagen dann gegen Ende der Saison, dass ihr nur eben als Vierter in die Playoffs gekommen seid von der Nordstaffel und Ja, Braunschweig ist Dritter geworden, aber die müssen jetzt im Halbfinale nur gegen Potsdam ran. Ist das was, was eine Rolle spielt? Also guckt man da so ein bisschen hin oder lernt also, man, wie es kommt?
Das war so super spannend und interessant dieses Jahr, weil nun das ganz offensichtlich war, dass der Drittplatzierte gut in den Süden fährt und gegen, also der Drittplatzierte nicht gegen Schwäbisch Hall ran muss. Aber da war auch schon immer diese Info, hey, Schwäbisch Hall ist jetzt nicht mehr das 2022er-Team, sondern ne, machbar. Und dass man eben als Dritter gegen Potsdam ins Halbfinale muss. Und das wussten wir. Und auch wieder mein Vater, der hat da mit mir im Austausch, der hat gesagt, Braunschweig will nicht gewinnen. Ne? Keiner will gegen Potsdam, wenn dann Potsdam im Bowl schlagen. So. Und dann hat er gesagt, na gut, Coach Herford will nicht gewinnen und hat das und das und das auch verloren. Um noch Vierter zu werden in der Liga, um erst im Bowl gegen Potsdam spielen zu müssen. Und das Interessante ist nun aber, dass dieses Derby Braunschweig-Hildesheim so geschichtsträchtig ist und Hildesheim gegen Braunschweig seit 1989 nicht mehr gewonnen hat, sodass Braunschweig never ever hätte die Niederlage gegeben, nur um Dritter nur um Vierter zu sein. Und Hildesheim wollte natürlich diese ewig lange Streak brechen und wollte deswegen natürlich um jeden Preis gewinnen. Ich glaube, das hat man im Spiel auch gesehen, dass es da auf jeden Fall um den Sieg ging. Aber war jetzt nach hinten raus, glaube ich, gerade mit dem Sieg in Schwäbisch Hall doch irgendwie so, dass wir vielleicht sagen, ja, das Schicksal hat das so gewollt und wir haben es jetzt so genommen und sind damit echt dankbar. Ihr ja, seid natürlich auch ein harter Gegner im Halbfinale, keine Frage. Aber Potsdam, ne, wir wissen es alle, haben eben ein bisschen diese Sonderstellung und wenn man das dann erst im Bowl schlagen darf, dann ist das ja auch noch ein bisschen cooler.
Und ihr wolltet unbedingt auch nochmal in unser schönes neues Stadion, das kann ich natürlich nachvollziehen.
Korrekt.
weil du es gerade nochmal ansprachst, Hildesheim, Braunschweig, ich habe die Schlusssequenz dann gesehen, den Winning Touchdown sozusagen, oder war das sogar die Two-Point, glaube ich, die sie probiert haben, die dann, genau, die Two-Point waren es. Also ich bin ja der Meinung, das war ein Fumble. Aber wir haben ja nun mal kein Video-Review, von daher, naja, am Ende ist es ja zu euren Gunsten ausgegangen, kann man ja jetzt fast sagen, wenn du das so beschreiben möchtest.
Genau, ganz so drastisch würde ich es jetzt hier mit einem oder anderen Teamkameraden, der zuhört, nicht sagen, aber also ne, dass wir das jetzt so wollten. Aber genau, es ist jetzt echt so, wie es ist. Und ja, es gibt da zwei, drei interessante, nette Winkel, aber es gibt nicht den einen ganz klaren Winkel. Also, und dass wir keinen Videoassistenten haben, ist ganz interessant. Bei diesen beiden Spielen, die jetzt irgendwie ja durch einen Videoassistenten vielleicht hätten irgendwie entschieden werden können, haben trotzdem alle Invaders-Fans gesagt, wollen wir im Football nicht, das sollen die Schiedsrichter entscheiden. Also fand ich irgendwie so ganz interessant, dass man trotzdem sagt, nee, ne, Football soll so bleiben, wie es ist.
Genau. Und dass man irgendwie jetzt während der Saison schon in Richtung Playoff guckt und potenzielle Gegner natürlich sich anschaut, das ist klar, aber dass man jetzt irgendwie, weil das sind so Fangespräche, dass man da jetzt, da möchtest du lieber verlieren, dass du dann da, ich glaube, das entspricht hoffentlich zumindest nie wirklich der Realität, weil dann würden wir auch über Matchfixing sprechen und das wäre nicht so ganz in Ordnung.
Ja, ja. Nee, da hast du absolut recht. Also es sind echt, glaube ich, eben so, ne, so Theorien und aber ich glaube, teamintern, also bei uns hat das auch nie irgendjemand mal angesprochen oder gesagt, wäre es nicht besser, Vierter zu werden. Also genau, Football ist, glaube ich, so durch und durch, man will siegen und das ist auch richtig so und ja.
Wenn man jetzt nochmal einen Blick auf deine Stats wirft, ne, mal abseits der Touchdown-Geschichte, für was ein Wide Receiver ja meistens sorgen soll, kann man auch sehen, du hast eigentlich so in jedem Spiel mindestens ein Big Play mit Raumgewinn 40, 50 Yards weiter hoch. Siehst du dich selber auch so ein bisschen als Big Play Guy oder ist das einfach auch manchmal ja, Glück, gutes Blocking, gut geschemt, wie auch immer?
Ja, sehr, sehr interessante Frage. Ja, vielleicht ist es so eine Kombination aus allem. Also ich glaube, es gehört auch immer ein bisschen Glück mit dazu. Nun bin ich natürlich auch vielleicht ein bisschen durch letztes Jahr, wo es auch eben in der zweiten Liga vielleicht nochmal manchmal ein Tick einfacher war, den tiefen Ball zu bekommen, dass das vielleicht noch so ein bisschen mit übergeschwappt ist, dass wir, wenn wir mal einen tiefen Ball nehmen wollen und der jetzt vielleicht auch wichtig ist, also ne, wir werfen natürlich auf alle Receiver tiefe Bälle, aber dass ich vielleicht so ein bisschen der Spezialist für den tiefen Ball bin, ja, also das nehme ich auch manchmal so wahr Und es gibt auch ab und zu mal Plays, wo wir vielleicht einen Fake-Block und dann eben ne, doch die Conversion auch ganz gerne über mich spielen. Also dann vielleicht auch doch mal das Scheme, das dann eher von den Receivern den langen Ball abverlangt, als den so viele kurze Bälle.
Kleine Notiz an Martin Schmidt. Peter Solf decken.
Es erinnert mich, man könnte auch so, ja, im Zweifel wirft das Ding einfach tief, Peter würde schon irgendwo stehen.
Die Patrick Mahomes-Taktik.
Ich musste da an, wie heißt der, Winston, von der
bei Jamais Winston.
Ja, Jamais Winston, ne, der so, der dann eine Augen-OP gekriegt hat und auf immer dann die Pässe ankam.
Ja, krass.
Ja, jetzt wollen wir doch auch, wie gesagt, noch mal ein bisschen auf den kommenden Samstag schauen. Am 28.09. 16 Uhr ist Kickoff zum Playoff-Halbfinale im Heinz-Steyer-Stadion. Ja, ihr seid zu Gast. Welche Überraschung, wir haben es ja ein paar Mal schon gesagt. In der Saison trafen wir bereits ja dieses Jahr aufeinander. 45-16 ging das für uns aus. Hast ja schon gesagt, war jetzt vielleicht nie so euer bestes Spiel. Wie siehst du das jetzt persönlich? Guckt ihr auch in eurer Vorbereitung darauf nochmal zurück? Was hat damals nie funktioniert? Was können wir besser machen? Oder ist das auch unser Linebacker, den wir zu Gast haben, der hat zum Beispiel gesagt, das ist alles Schnee von gestern. Wir gucken nur nach vorne.
Genau, also von der Kopfeinstellung her würde ich sagen, ist bei uns auch wie beim Linebacker, dass, also was da passiert ist, ist total egal. Es ist lange her, sage ich einfach mal, oder mehrere Spiele her, also das ist wieder alles neu. Aber so für die Vorbereitung ist es natürlich schon echt hilfreich, dass man schon mal gegen euch gespielt hat mit unseren Looks und ne, dem, was wir so machen. Und dass man da nicht nur auf Film von anderen Matchups zurückgreifen muss. Ja, und wie schon angesprochen, genau so den ein oder anderen Fehler, den wir gegen euch gemacht haben, den ihr natürlich dann in dem Moment wahrscheinlich auch eben forciert habt, also uns dazu gebracht habt, Fehler zu machen, dass man da vielleicht sich ein bisschen besser darauf einstellen kann. Also ich sehe das schon eher als Vorteil für beide Teams natürlich, dass man schon mal gespielt hat. Vielleicht für euch, die ne, wir ein super Spiel abgeliefert haben, hat man vielleicht nicht mehr so viele Fehler, die man noch berichtigen kann, was natürlich auch heißt, vielleicht einfach alles wieder so machen. aber für uns vielleicht eben, ne, dadurch, dass wir eben nicht so gut abgeschnitten haben, ist da dann noch Luft nach oben und man hat ein bisschen Film, den man dazu nutzen kann.
Ja, also das ist ja dann auch immer das Taktik, keine Ahnung, das Taktik-Schachgespiele der Coaches dann im Prinzip, ne, weil keine Ahnung, unsere Coaches wissen, dass ihr euch das anguckt und andersrum und das machen wir einfach.
Genau, kann man also, alles anders machen jetzt.
So. So genau, also selbst wenn wir wissen, okay, wir haben gewonnen und zwar ja recht deutlich, ist natürlich nie, wir können alles genauso gleich machen, weil ihr werdet natürlich irgendwas ändern wollen, dass da diverse Dinge eben nicht mehr passieren oder andere Sachen besser klappen. Deswegen ist das immer sehr spannend. Also ich kann mich da gut reinversetzen, dass die Coaches dann so ein bisschen ja sich versuchen da irgendwie taktisch da irgendwie dann anders aufzustellen oder wie auch immer.
Wenn wir jetzt mal so eure Geist-Watch beziehungsweise also Players-to-Watch und Spielmacher angucken, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ne? Quarterback Nelson Huge, Running Back Jordan Grant und sein Kompagnon Rashawn Mills, das ist schon so auch ein bisschen das Trio Infernale in der Offense, kann man ja sagen. 27 Rushing-Touchdowns gehen auf das Konto von den dreien und über 2200 Yards, also das ist schon eine ordentliche Hausnummer, die dort zu Fuß vollbracht wurde. Auf der anderen Seite, Erik sagt es vor uns, Nelson Huge hat auch beim Rennen 9-mal den Ball verloren. Ist das so ein bisschen ein Problem, kann man sagen?
Ja, also 9-mal, das wusste ich gar nicht. Das ist ja schon jetzt über 13 Spiele nennenswert auf jeden Fall. Das ist ganz klar ein Problem. Also ne, Turnover gehen immer gar nicht. Gott sei Dank wirft er, glaube ich, verhältnismäßig sehr, sehr wenig Interceptions, wobei die eine oder andere war auch dieses Jahr dabei. Also es ist natürlich auch eine schwierigere Liga, aber das ist auf jeden Fall was, was bei uns, sage ich mal, gerade natürlich nach einem Spiel, wo das dann passiert ist, thematisiert wird und wo dran gearbeitet werden muss. Ich glaube, Nelson ist vielleicht auch ein Quarterback, der, wobei das natürlich auch bei uns in der Liga die meisten machen, die sliden ja nicht so viel wie in der NFL, aber ich würde sagen, Nelson ist vielleicht auch jemand, der zunehmend auch trotzdem, egal in welcher Situation, nach vorne springt und dann auch gegen drei nochmal trotzdem das halbe Yard mehr rausholen will, was ihn vielleicht auch dann in diese Situation gebracht hat, dann doch noch den einen oder anderen Ball mehr zu verlieren. Ein, zwei Bälle gehen nicht 100% auf sein Konto, da waren vielleicht auch Misskommunikation mit dem Running Back oder sowas, aber nein, das fällt schon auf und muss dran gearbeitet werden, um eben die guten Leistungen zu bringen. Und also Ballverluste, ne, das ist immer, das ist großer Mist und das wissen wir, ja.
Aber ansonsten sehen seine Stats ja auf jeden Fall ganz ordentlich aus. Aber was mir jetzt gerade ins Auge sticht, das ist ja sehr interessant, dass ihr zwei amerikanische Running Backs habt. Das, also ich meine, die werden sicherlich nie gleichzeitig irgendwie auf dem Feld stehen. Das geht ja nie. Also sonst könnte der Quarterback nicht spielen. Darfst du nur zwei A's dastehen haben. Aber das ist, wir zum Beispiel haben ja gar keinen Running Back, gar keinen A-Running Back. Unser Starting Running Back ist aus Finnland. Ja, ist mal eine andere Variante, weil man, keine Ahnung, verliert er dann einen Spot auf Receiver oder sowas zum Beispiel?
Also genau, man kein Import-Spot, aber einen Finne oder einen Engländer oder so könnte dahin, den man auch gut bezahlt wie einen Amerikaner, genau. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen aus der Erfahrung aus dem letzten Jahr, wo wie gesagt, wobei wir, also wir haben dann, nee, ich glaube, haben wir letztes Jahr die ganze Saison gesprungen? Nee, wir haben dann irgendwann noch einen zweiten amerikanischen Running Back verpflichtet, als Jordan raus war. Der hat sich dann aber auch verletzt. Also vielleicht so ein bisschen mit der Erfahrung aus dem letzten Jahr. Na, ne, die verletzen sich auch mal, dann haben wir wenigstens noch einen. Und auch vielleicht direkt vorsorglich, hey, wenn du zwei amerikanische hast, dann teilen die sich die Workload und verletzen sich dementsprechend eben auch nicht so schnell und sind eben auch fitter auf dem Feld. Also das war eine ganz klare taktische Entscheidung, vielleicht auch hinter dem Aspekt, dass wir durch die Eingewächse, Nils Bäumer, der ist jetzt seit zwei Jahren bei uns, der kommt glaube ich aus dem Raum, also er kommt aus Göttingen, hat bei den Kings gespielt, die dann leider pleite gegangen sind, daraufhin ist er zu uns gekommen. Also aber auch ein deutscher Spieler, der nicht ganz so viel Geld frisst wie ein Import oder jemand, der vergleichbar ist mit einem Import, dass wir wussten, wir sind ganz gut aufgestellt bei den Receiving Ends, wir können vielleicht noch, also eben dieses extra Geld in den zweiten Running Back investieren und ja, es hat sich ja gezeigt, dass das ein ganz gutes Konzept vielleicht irgendwo war und wir laufen da aktuell, glaube ich, ganz gut mit.
Ja, also die Stats sprechen dafür auf jeden Fall gut für euch, dass sich das gelohnt hat. Ich meine, Erik sagt ja, zwei amerikanische Running Backs, das sieht man jetzt in der Liga nicht so oft. Dafür haben wir ja einen Import-Tight End, der ja früher mal in Kanada gespielt hat, der aus Portugal kommt. War auch für uns tatsächlich eine Überraschung, als der damals announced wurde, dass man eben sich auf der Position für so einen, sagen wir mal, Hochkaräter entschieden hat.
Ja. Und auch was du meintest, interessant, dass du das sagst, der finanzielle Aspekt, dass man das natürlich auch irgendwo im Auge behalten muss. Wo willst du das Geld reinstecken? Wo macht das Sinn, jemanden einfliegen zu lassen, dem eine Wohnung da irgendwie hinzusetzen und Gehalt und all das? Das spielt natürlich in jedem Team eine Rolle und jeder Verein geht damit irgendwie anders um. Also jetzt zum Beispiel bei uns, ich glaube, das wird schon, ja, die Monarchs, die haben halt Kohle und so weiter, alles so ganz so einfach ist das natürlich auch nie. Wir sind, glaube ich, der größte Verein, würde ich mal vermuten, mit über 1000 Mitgliedern. Also das Geld geht da nie nur in unsere Herrenmannschaft, um das mal klarzustellen für andere. Deswegen, so ein finanzielles Management spielt dann natürlich auch immer ein bisschen eine Rolle bei den Inputs, ist schon richtig.
Und wenn man jetzt mal weiter in eure Offense sich noch ein bisschen umschaut, ne, sind es ja nie nur die drei, klar, also die drei Spieler da, die sorgen schon für ordentlich Rambazamba mit ihren Touchdowns, aber auch im Passspiel. Nelson Hughes ist da relativ variabel aufgestellt mit 8 verschiedenen Passempfängern für Touchdowns. Hast ja vorhin schon mal zwei Namen genannt, ne, Leonard Stuckenburg und Matty Probst, die da, Matty Probst Touchdown-Leader mit 8 Touchdowns, du mit 7 hinterher. Und Leonard Stuckenburg hat zwar bloß 3 Touchdowns, sage ich jetzt mal, aber dafür kommt der an eure Yardzahlen ziemlich schnell ran mit 404 Yards. Also auch der ist eine sichere Anspielstation auf der Position des Wide Receivers.
Genau so ist es. Deswegen, wir sind da echt breit aufgestellt und haben da gute Entscheidungen getroffen.
Und wenn man da jetzt mal in die Defense guckt, das sind ja auch Wahnsinnszahlen, die ich hier sehe von zwei Linebackern. Also allgemein eure D-Line hat zusammen 12,5 Sacks und 95 Tackle dieses Jahr schon. Und das meiste da teilen sich Sam Dickey und Jakob Pananen, spricht man denn so aus?
Genau, das ist auch ein Finne, Jakob Pananen.
Ja. Ja. Genau, die beiden Linebacker spielen auf jeden Fall eine große Rolle und Tackle for Loss, die hauen die da ohne Ende raus. Die sind da auch sehr wichtig, was eure Defense betrifft. Also, wobei man bei den Zahlen, also rein, was ihr an Punkte zum Beispiel reinbekommt, da seid ihr wiederum, also ihr macht die zweitmeisten, aber ihr kriegt auch die zweitmeisten, was ich bisher so sehe von den Statistiken her. Ist das ein Problem, dass, also bei uns zum Beispiel kann man sagen, unsere Offense wird manchmal ein bisschen gerettet von unserer Defense. Oder wenn es mal irgendwie vielleicht gerade mal nicht so läuft und die Offense ein bisschen braucht, um ins Spiel zu kommen, hält die Defense immer die Tür offen, dass man nie irgendwie hinterherrennen muss. Und ist das bei euch vielleicht manchmal ein Problem, dass ihr punktet, aber eben, ja, wenn der Ballbesitz wechselt, dann leider auch Punkte reinkommen?
Ja, gerade zum Beginn der Saison hat die Defense ein bisschen gebraucht, um da irgendwie ihren Weg zu finden. Aber das hat jetzt echt über die Saison hinweg und also jetzt im Schwäbisch Hall-Spiel, das war auf jeden Fall die mit Abstand beste, oder was heißt mit Abstand, aber es war die beste Defense-Leistung von uns dieses Jahr. Also das zeigt auch ganz gut, dass die eigentlich immer, vielleicht immer besser oder immer abgestimmter werden. Ja, das war vielleicht, also es war jetzt nie so, dass wir, dass man total gemerkt hat, okay, wir können dieses Spiel wegen der Defense nicht gewinnen. Also wenn, es war jetzt nie so, dass wir gepunktet, wobei, also gegen Berlin war das so, da ging es die ganze Zeit hin und her gegen die Berlin Adler, in Woche 2 war das. Das ging dann auch, also 40, über 40 zu 47, nur mit einem Score-Unterschied aus. Da hat man das so ein bisschen gemerkt, da konnten wir das zum Glück dann für uns gewinnen. Sonst war es aber so, wenn die Defense nicht so performt hat, hat auch die Offense nicht so gut performt, dass es jetzt nicht so war, okay, es lag jetzt irgendwie nur an der Defense, dass wir verloren haben. Aber was sich eben vielleicht genau sagen lässt, dass die einen Weg gefunden haben, jetzt eben ja auch Spiele zu gewinnen und gerade in Schwäbisch Hall, wo wir ja dann mit 12 Punkten zwischenzeitlich hinten lagen, tief im dritten Quarter, da haben die uns das Spiel ganz klar gewonnen mit diesen zwei späten Interceptions. Ja, haben jetzt einen Weg gefunden und wir hoffen mal, dass sie daran anknüpfen und nicht wieder mit ihren ein, zwei Problemchen, dass wir dann wieder doch verhältnismäßig viele Punkte reinkriegen.
Jetzt hatten wir ja vorhin schon mal kurz das Thema, ne? Die D-Line ziemlich stark unterwegs, 12,5 Sacks alleine auf 5 D-Liner verteilt, wo ich so die Stats mir angeguckt habe. Auch ein O-Liner hat bei euch einen Quarterback-Sack. Amrit Shatta heißt der. Ist der tatsächlich O-Liner oder ist das mal wieder so ein schöner Fehler im Stats-Programm?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Stat-Fehler. Ich hätte jetzt gedacht, Georg Kraft, der auch D-Liner ist, der bekommt aber auch O-Line-Snaps teilweise. Mhm. Wobei, ja, doch, naja, doch, Heavy Personal. Das haben wir letzte Woche auch schon gespielt.
das Playbook geht auf.
Ja, genau, genau. Aber das ist ein reiner D-Liner, der Emrit. Das muss ein Fehler sein.
Ja, das stimmt. Ich sehe es gerade auf eurer Seite, ist er als D-Liner auch geführt.
Ist super stark. Und bei uns hat auch ein D-Liner ein Field Goal verwandelt. Erik Hauschild, der hat sich darüber sehr gefreut, als ihm das zugeschrieben wurde. Der ist D-Liner und ja, irgendwas ist da schiefgelaufen, weil unser Kicker trägt die 0 und Erik die 99. Also wer auch immer da.
Ein Feld daneben geklickt wahrscheinlich.
Ja. Aber hintenrum, dann liegt ja.
Ja, ja.
Passiert. Alles gut. Jetzt kommt mir noch so die Frage, ne? Wir haben ja so ein bisschen eure Players to Watch und in der Offense so uns angeguckt, haben gesagt, die Line funktioniert ziemlich stark. Ne? Hat ja auch, die O-Line funktioniert anscheinend auch super. Ihr habt nur 19 Quarterback-Sacks zugelassen auf der Seite. Wo siehst du jetzt so persönlich eure Stärken in der Offense und eure Stärken in der Defense?
Ja, ist so ein bisschen schwer zu sagen, weil wir dann doch eigentlich gerade dieses Jahr eigentlich natürlich auch Spiele hatten, wo wir als Team schlecht waren, aber eigentlich eben immer so Teamleistungen und Teamsiege erbracht haben. Also würde ich vielleicht sogar sagen, ist das unsere Stärke in der Offense. Jetzt gerade zum Ende der Saison haben wir auch wieder eine bessere Balance gefunden zwischen Lauf- und Passspiel. Also ist vielleicht unsere Stärke, dass man uns eben ganzheitlich verteidigen muss und vielleicht auch ganzheitlich offensiv bespielen muss, um eben dann an der und der Stelle mal durchbrechen zu können oder mal einen Stopp setzen zu können, weil man eben nicht sagen kann, okay, wir setzen jetzt nur auf Laufverteidigung oder nur auf Passverteidigung, weil da eben die Stärken liegen jeweils. Und in der Defense, gerade jetzt letztes Spiel, war die Passverteidigung eben neben der starken D-Line und den starken Linebackern, die ihr ansprach, auch sehr präsent. Also wenn ich jetzt nur so meine jüngsten Eindrücke mitnehme, würde ich sagen, ist so auch echt, sie sind die Defensive Backs, auch eine absolute Stärke in der Defense, weil es da eigentlich auch kaum Qualitätsunterschiede gibt, fast zwischen den Importspielern. Da haben wir ja Marciano, der ist Portugiese, der da so ein bisschen eine tragende Rolle spielt, und den Nicht-Import-Spielern, wie eben auch schon angesprochen, Klötergens und so, die eben auch sehr, sehr konstant einen super Job machen. Also, ja, würde ich vielleicht sagen, ist unsere Stärke eigentlich, dass wir ganzheitlich als Team eigentlich gut auftreten und so gewinnt man ja in der Regel eigentlich auch Spiele. Und wenn dann eben das ganze Team, Offense wie Defense wie Special Teams, darf man natürlich auch nie vergessen, da haben wir auch einen sehr, sehr guten Coordinator, der sich da nur um die Special Teams kümmert, was wahrscheinlich die meisten Teams so sein wird, aber wir investieren auch sehr, sehr viel Zeit im Training in die Special Teams, dass das auch gut funktioniert. Also, dass wir eben versuchen, wirklich als ganzes Team überall da zu sein und gut zu sein.
Ja, das darf man auch immer nie vergessen. Das geht bei manchen Fans, glaube ich, auch ein bisschen unter. Die Special Teams sind so wichtig, was jetzt Punts und Kickoffs zum Beispiel auch betrifft, weil das einfach mal die Feldposition, von der man startet, können auch einfach schon mal, keine Ahnung, drei First Downs negieren, die du dann doch nie brauchst.
Ja.
Weil du halt einfach schon in der Mitte stehst oder sowas bei einem guten Return oder so. Und ja, eure Offense ist sehr versatil. Also bei uns ist ja die Defense auf jeden Fall das Prunkstück. Und bei euch ist es halt schwer auszurechnen, über welche Ecke es dann in der Offense auf jeden Fall geht. Also da könnte es echt spannend werden.
So, du hattest es ja gerade angesprochen, ne? Teamleistung. Deswegen am Anfang haben wir gesagt, du musst noch zum Training. Da wollen wir dich jetzt nie länger noch vom Team fernhalten sozusagen. Bevor wir dich hier aber in dein oder zum Training entlassen, sonst sage ich immer ein Feierabend entlassen, wir haben immer noch ein Tippspiel mit unseren Gästen. Wir tippen einfach ein Plus-Minus-Ergebnis aus Sicht der Dresden Monarchs. Wir haben das gestern im letzten Interview schon vorgelegt mit unserem Linebacker. Haben wir schon mal so gesagt, was wir denken, was passieren wird. Ich habe ein Plus 18 für Dresden hingelegt. Erik, möchtest du?
Ich war sehr frech. Ich habe einfach gesagt, haut sie weg, mach plus 50 draus. Tut mir leid. Alles gut. Ja, wie siehst denn du das?
Ja, sehr gute Frage. Wir gehen natürlich in die Partie als Underdog. Das haben wir jetzt öfter diese Saison getan. Und fühlen uns, glaube ich, auch ganz gut mit der Rolle und wollen das auch so. Nichtsdestotrotz sage ich natürlich, dass wir gewinnen, bin da auch guter Dinge und glaube, dass es eben natürlich ein sehr knappes Spiel wird. Das war in Schwäbisch Hall auch so und wird bei euch auch so sein. Ich glaube, da haben wir noch nicht die Qualitäten, um so selbstbewusst wie du, Erik, da eine plus 50 hinzustellen. Und auch jetzt durch eure Expertise, eurer starken Defense, würde ich vielleicht sagen, wird es gar nicht so ein High-Scoring-Game, sondern vielleicht eher so ein bisschen in Richtung Braunschweig, wo es ja dann im Endeffekt gut mit Overtime dann die 20 geknackt hat, aber regular 14-14. Sodass ich vielleicht einfach mal sagen würde, es wird so ein, 21-24 oder nee, es wird ein 24-28, also ein plus 4 Invaders, sage ich.
Okay, cool. Das wäre auf jeden Fall, wenn es so eng wird, wäre das auf jeden Fall ja spannend und Spannung ist ja ganz cool.
21-21, ihr schafft nur das Feed-Goal und wir gehen für den Sieg. So.
Ja, das werden wir ja dann am Samstag sehen. Aber ja, da bin ich bei euch.
Das ist der Punkt, wo ich was rausschneiden muss morgen.
Ach so, das war das Schluss. Ja, genau, haben wir verstanden. Nee, aber wie du es schon sagst, ich bin da auch eher dabei als ein, was weiß ich, 80-20 oder sowas. Das so ein knappes Spiel ist Playoff würdig, finde ich immer schöner. Aber ja, gut, dann machen wir jetzt.
Aber genau, ja. Ansonsten habe ich gesehen, dass eure Social Media Abteilung gute Werbetrommel rührt und dazu anheizt, dass viele Fans möglichst zu uns mit ins Stadion kommen und ihr wollt irgendwie All in White, habe ich gelesen.
Genau, das habe ich auch heute erst gelesen. Aber wir spielen auswärts ja immer ganz in weiß und ja. Hatten das auch bei letztem Mal bei dem Homespiel schon mal all white. Das hat, macht immer einen guten Eindruck, wenn der Block einfarbig und natürlich in Invaders farbig oder zumindest weiß ist. Und genau, da weiß ich nicht, habt ihr uns, glaube ich, auch einen ganzen Block freigehalten bei euch im Stadion? Ja, wobei, Block, das ist jetzt ein anderer Block, ne?
Was, Block das, K, sagst du?
Ja, hatte ich heute auch gelesen auf der Invaders-Seite, dass die Heimfans oder die Gästefans für Block K Karten kaufen sollten.
Genau, also kommt einfach gerne vorbei und wenn Block K voll ist, dann geht's in den nächsten Block. Wir haben viel, viel Platz, also maximal fast das irgendwie über 10.000 Leute. Also alle her damit. Wir hatten auch viel Spaß mit den Comets zum Beispiel, die sind noch zahlreich gekommen und die waren echt coole Fans und coole Gäste. Also alle herzlich eingeladen, kommt gern vorbei.
Und auf der anderen Seite heißt das natürlich auch für uns Monarchs-Fans, wir müssen noch mehr sein. Mhm. Und vielleicht auch uns einfarbig dem Team entsprechend leiten, dass wir quasi das Pendant zu euch bilden. Das wäre natürlich eine sehr schöne Kulisse auf jeden Fall.
Mhm. Und die Invaders sind sehr, sehr laut. Also genau, nehmt euch das zu Herzen. Was Markus sagt, kommt in zahlreicher Zahl. Wir werden laut sein.
Habt ihr gehört? Peter provoziert euch. So, jetzt aber hier. Für uns Feierabend, für dich ab zum Training, bevor der Coach noch meckert, dass du hier dir länger frei nimmst, als dir zugestanden wurde am Ende. Dann danken wir dir recht herzlich, dass du heute unser Gast warst, so ausführlich unsere Fragen beantwortet hast. Freuen uns auf Samstag. Und bevor wir aber ganz tschüssi sagen, müssen wir euch da draußen an den Endgeräten noch sagen, wir machen jetzt erstmal wieder eine Woche Pause nach dem Spiel. Uns gibt's dann wieder an dem Donnerstag vorm GFL-Bowl.
Genau, also dann auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass du hier warst und danke an alle Hildesheim-Fans, die vielleicht zugehört haben, weil du hier warst. Und ja, dann sehen wir uns zum Halbfinale.
Ja, vielen Dank auch von mir, auch für eure Geduld vorab und war ganz toll, ein schönes Gespräch. Bis Samstag.
Jo, so sei es. Ciao.